einem bestimmten Grund, das hat ein bisschen weniger Übungen geschadet. Oder?
Die haben alle Übungen, glaube ich.
Die haben alle Übungen. Ja,
zum Beispiel, theoretisch halt, also alle Beispiele.
Woanders?
Keine Ahnung, vielleicht. Deshalb müssen sie nicht zur Vorlesung kommen.
Ja, das passiert auch in anderen Vorlesungen Übungen. Ja? Also, nehme an, dass ich keine bösen E-Mails bekommen habe, auch keine positiven. Nehme ich an, dass alles im grünen Bereich liegt. Ja? Also, ich habe auch von meinen Kollegen gehört, dass die Übungen eigentlich sehr gut verlaufen sind. Das ist aber vor Desperados, das wollen sie nicht ernst nehmen. Das ist halt in der Statistik immer der Fall.
In den meisten Übungen hat man nicht alle Beispiele durchgehen können.
Das macht jetzt auch nicht so besser durchgehen.
Die letzten zwei, drei hat man nicht durchrechnen können.
Das ist öfters so, ja. Kein Problem, vielleicht hat man anders mit Zeit, diese durchzurechnen oder nicht. Das spielt keine Rolle. Ja. Schlimm ist, wenn es ausgeht, ne? Nein, ganz sicher nicht. Ich habe letztes Jahr mein 25-jähriges Dienstjubiläum gehabt, ich habe 15 Jahre Übungen gemacht oder so. Ich weiß, warum man die am Ende abgeben möchte. Ne? Also das hat keinen Sinn mehr, ne? Die am Ende abzugeben. Der Sinn ist wirklich, das vorher abzugeben. Ne? Sich vorher hinzusetzen, was man auch abschreiben kann vorher, liegt dann jedem selbst, wie er das macht. Aber am Ende der Übung abzugeben ist sinnlos. Weil der Ball ist nicht mehr abzugeben. Also die Schottung, um das einzusammeln, wieder zurückzugeben. Ne?
Ah, wie ist das eigentlich?
Wenn Sie können sich eine Kopie erstellen, ne? Ihrer eigenen Arbeit, und dann mitschauen, was das ist. Ne? Okay. Werde ich ein bisschen Kosten verursachen, wahrscheinlich bei Ihnen. Ne? Gut. Also, ich nehme an, da keine wesentlichen Fragen kommen, dass es auch einigermaßen okay ist. Möchte man an dieser Stelle auch ermuntern, weiterzumachen, wenn man irgendein Problem gehabt haben sollte, was ich jetzt einmal nicht glaube, weil ich ja keines irgendwie mir herangetragen wurde. Ja, die Kollegen haben gesagt, das war wirklich okay, wirklich toll, alle gut vorbereitet und so. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es auch bis zum Ende gut geht. Ja, also halten Sie durch, es gibt noch zwei Übungen und Vorlesungsstoff ist noch nicht ganz zu Ende. Und ich möchte Sie auch irgendwie ermuntern, dass Sie möglichst bald die Vorlesungsprüfung machen. Ja, also lassen Sie nicht allzu viel Zeit vergehen. Die Termine sind im Großen und Ganzen ausgeschrieben. Es wird sicherlich auch noch in den Ferienterminen geben, ist auch eine Frage, die öfters gekommen ist. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, hier dann, wenn mal alle Termine abgearbeitet sind, dann speziell in den Ferien, wenn Sie mir eine E-Mail schicken und sagen, Sie, wir sind zu dritt. Oder so, wir möchten gerne in der oder in der nächsten Kalenderwoche Prüfung machen. Wenn Sie ein bisschen flexibel sein, bin auch nicht immer da, dann brauchen Sie auch mal eine Woche weggehen oder zwei. Und ja, aber so prinzipiell können Sie auch solche Termine vereinbaren. Ja. Und versuchen Sie einmal die anderen Termine herzunehmen und ja, schauen Sie, dass Sie es bald hinter sich bringen. Ja. Aber positiv, das ist das Einzige, die Handbedingung ist positiv, ist auch für uns wichtig. Ja. Nur positive Erledigung ist auch wirklich eine Erledigung für uns, und für Sie sicherlich auch. Ja. 5 Stunden sind 5 Stunden, da kommt ein bisschen was zusammen. Und wenn Sie die Übungsbeispiele durchrechnen, dann ist der Übungstest an und für sich kein Problem. Ja. Also der orientiert sich relativ stark an dem Niveau, an dem Beispiel, so wie es in Übungen gerechnet wurde. Sie, bitte.
Darf man da eine kleine Bitte vielleicht haben? Wir nur
eine kleine Bitte. Ja. Ich bin heute gut gelaufen, ja.
Es ist sicher verlegentlich auch. Zum Beispiel, wir haben sicher nicht alle Beispiele angekreuzt. Wenn man zum Beispiel das eine oder andere Beispiel nicht gemacht hat, oder dass eine Übung so gehetzt, dass man dabei bei dem Beispiel wirklich nicht gerade damit gekommen ist. Und das ist nicht wirklich. Nein,
sozusagen in der Übung. Also. Wenn wir mal schauen, wie die Frage richtig verstanden. Sie haben nicht alle Beispiele gekreuzt. Ja? Ja. Das ist brav und seriös. Ja?
Und
jetzt sind die Beispiele aber nicht vorgerechnet worden, die sie nicht gekreuzt haben, oder wie?
Ja, genau, zum Beispiel.
Ja.
Oder wenn man zum Beispiel nicht alle durchgerechnet hat, das ist man eigentlich nicht schreiben und
ja, wir haben mit meinen Kollegen diskutiert, Wir werden es vielleicht so machen, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt diese Woche schon gemacht haben, dass Sie in anderen Gruppen vielleicht die anderen Beispiele bevorzugt rechnen. Also dass in Summe über die ganze Übungswoche alle Beispiele durchgerechnet sind. Wenn nicht, am Ende der Vorlesung habe ich auch noch Zeit, ich werde mit meinen Kollegen besprechen, dass Sie das sicherlich notiert haben, welche Beispiele nicht vorgekommen sind oder nicht in allen Gruppen vorgekommen sind. Und ich werde Ihnen die Beispiele am Ende der Vorlesung vorrechnen, wenn Sie so wollen. Ne? Weil am Ende der Vorlesung finden wir noch Zeit für Vorbereitungen, Wiederholungen und so, und dann werden wir Zeit für diese Beispiele nachholen. Ja? So, zu 80% ist das versprochen.
Danke. Okay.
Mit Limit gegen 100.
Okay, danke. Und eine kurze Frage.
Erkennen, haben Sie gesagt. Das ist eine Frage, ich denke,
okay. Okay,
okay,
kann man davon ausgehen, dass Beispiele, die wir jetzt gerade geben, auch so relevant
sind? Ja, sind für die Prüfung relevant. Ja. Ja, also der Umfang, Schwierigkeitsgrad, wie immer Sie das Kriterium wählen wollen, ist sehr, sehr ähnlich mit dem, so wie es in Übungen gerechnet wurde. Ne? Wir haben die Korrelation kennengelernt. Ne? Was ist das für ein Maß, die Korrelation? Ähnlichkeitsmaß, ne? Und die Vorgehen oder die Übungsbeispiele korrelieren ungefähr mit 80%. Mit den Prüfungsbeispielen aus Umfang, Schwierigkeitsgrad und so weiter. Ja? Zahlenwerte kann man schon ändern. Ne? Ja, und auch ein bisschen den Typus oder kombinieren ein bisschen. Aber Sie sehen ja ungefähr, Sie haben ja schon mehrere Prüfungen gemacht. Ne? Haben wir jetzt weiß nicht, zwei Beispiele, was das sein wird, oder drei beim Übungstest, mit eineinhalb Stunden oder so. Also wenn man die reguläre Arbeitszeit ist. Ich habe mehrere Vorlesungen, zum Beispiel eine Kunde, ich glaube eine Stunde oder so, dann kann ich ungefähr den Umfang ausrechnen. Ne? Also, ich komme keine Monsterbeispiele. Ja? Und das sind sicherlich Beispiele, die auch von der Thematik unterschiedlich sind. Wenn Sie irgendwo ein Kapitel vielleicht weniger gut können, das sind sicherlich nicht alle drei Beispiele, die weg haben aus dem Kapitel. Ne? Also es sollte für jeden irgendwas dabei sein. Schauen Sie sich vielleicht die Beispiele an, die voriges Jahr beim Übungstest waren, die auch voriges Jahr in den Übungen waren. Das ist ungefähr so, es gibt ein gewisses Pool an Beispielen, die sinnvoll sind. Ja? Und es ist schwierig, dieses Pool zu verlassen. Ja? Das ist ein großes Problem, neue Beispiele irgendwie zu erfinden, ohne dass es sehr, sehr exotische Beispiele werden oder irgendwie im Rand liegen. Ja? Das heißt, es kann vielleicht ein Beispiel betreffen von drei, aber es sind sicherlich zwei, die den Hardcore betreffen. Ja? Schauen Sie sich die Thematik an, ja, und dann werden Sie auch ungefähr wissen, was Sie zu erwarten haben. Ja. Nur zur Frage. Ja. Nehmen wir an, jetzt nach den ersten Übungen sind alle ein bisschen up to date, ein bisschen mehr mit der Vorlesung und so, mit dem Stoff. Ne. Das wäre Ihnen rechte Funktion und Korrespondenzen und Dreieck und so weiter ein bisschen ein Begriff sein. Also wir können immer, wenn wir so Wiederholungen machen, ein bisschen effektiver vielleicht reden jetzt. Ja? Das wäre zumindest das Ziel der Übungen gewesen. Ja? Sie ein bisschen dazu zu überreden, auch ein bisschen nachzudenken, Beispiele zu lösen. Ja? Beispiele lösen ist sozusagen das Feedback für die theoretische Information, für den theoretischen Stoff. Ja? Sie können nichts rechnen, was Sie nicht verstanden haben, also Sie haben es auswendig gelernt und das war. Das nehme ich einmal an, dass das nicht das Ziel war. Ja. Das heißt, alles, was Sie rechnen können, müssen Sie verstanden, was richtig ist natürlich, müssen Sie verstanden haben. Ja. Sie brauchen zu allen Berechnungen den theoretischen Stoff dazu. Sie müssen wissen, wieso Sie einen Schritt setzen, wieso Sie die Gleichungen so ansetzen, wieso Sie die Lösung so designen und wenn Sie das zusammenbringen, dann gibt es kein Problem eigentlich. Ja. Und da suchen Sie sich für jeden Kapitel, es gibt auch das Buch noch von Clover Grant. Ich weiß, dass viele das jetzt irgendwie nicht mehr kaufen oder so. Verständlich, der Preis ist nicht besonders niedrig. Aber das, ich wiederhole es noch einmal, die Folien, die ausgeteilt sind, sind eine Arbeitsunterlage. Ja? Und Stoff ist sozusagen das Kapitel dieses Buches. Ja? Also, natürlich können Sie 80-90% auskommen mit dem Unterlagen, die Sie von mir bekommen. Aber wenn Sie einen Text haben wollen oder eine schöne Erklärung haben wollen, dann ist das Buch mehr oder minder eine gute Quelle dafür, das nachzulesen, was ich so sozusagen hier sage. Ja? In den Folien kann man nicht alles unterbringen. Und eigentlich waren die Folien nur gedacht für mich als schöne Präsentation. Früher habe ich das auf Englisch geschrieben und habe die nicht ausgeteilt. Ja? Nicht, weil ich böse bin, sondern es könnten auch Folien irgendwo Fehler drauf sein. Also ein Buch sind sicher keine Fehler drin. Mittlerweile habe ich schon etliche gefunden, ja, mit ihrer Hilfe, die ich immer überlesen habe und so, die aber ursprünglich auf den handgeschriebenen Folien nicht drauf war. Also ich lese das Buch durch, der Text ist wirklich gut geschrieben. Also der mathematische Aufwand, der hier zur Präsentation gebracht wird, ist minimal. Und mir gefällt das Buch in dem Stil, wie es geschrieben wurde, in einzelnen Kapiteln. Ja. In den Übungen wird auch ein bisschen Bezug zu den Mathematikübungen hergestellt. Ja. Manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben in anderen Dingen. Aber es schaut nicht, also auch hier ein bisschen formal zu agieren. Ich weiß, dass man manche Dinge ein bisschen einfacher, ingenieursmäßiger rechnen kann und weniger Mathematik vielleicht. Ja. Aber es ist auch schön, wenn Sie die einzelnen Stoffgebiete Mathematik und hier Nachrichtentechnik ein bisschen vereinen lassen. Gut, heute ist schönes Wetter draußen, ein bisschen unangenehm für diesen Stoff hier, da wäre Regen besser gewesen, aber wir wünschen uns ja, gut, die Natur braucht ein bisschen Regen, Landwirte wünschen sie es, dann soll es einmal regnen, aber sonst sind wir froh, wenn schönes Wetter ist. Ne? Aber gerade bei Rauschen hat es einen kleinen Bezug zum Regen. Und bevor wir hier mit Rauschen Wind platschert in dieser Richtung hier beginnen, werden wir jetzt, dass wir einigermaßen gut die ersten Kapitel wiederholt haben aufgrund der Übung, noch ein bisschen eine Wiederholung machen, die wir hier brauchen. Ne? Was ist Rauschen? Rauschen und Windpatsche, das ist mehr oder minder klar, das ist so ein buchhalterischer Begriff. Man hat irgendwo eine Leistung oder irgendwo eine Gegenstelle und dazwischen verschwindet einiges. Ja, das ist nichts anderes als ein buchhalterischer Angelegenheit, Verluste auszurechnen, wieder verstärken und so weiter, so also Pegeltieren kann man im Wesentlichen. Das ist nichts anderes im Großen und Ganzen als ein paar Grundrechnungsarten einzusetzen. Ja. Man muss das einmal gesehen haben und dann glaube ich, sollte das kein großes Problem sein. Wir werden hier ein bisschen auch auf die Physik Rücksicht nehmen und zwar aus dem Grund, damit man sich unter Rauschen und Windpatschen ein bisschen mehr vorstellen kann. Üblicherweise beschränken wir uns auf ein System-Level. Ja, wir beschränken uns immer auf irgendwelche Kästchen mit Eingang, Ausgang und die haben irgendein Verhalten da drinnen. Ja. Frequenzgang, Impulsantwort, also Zeitbereich, Frequenzbereich, das können und kennen wir im Wesentlichen. Ja. Was fällt Ihnen ein zu Rauschen? Wir haben bis jetzt ja sämtliche Kapitel durch und Rauschen haben wir schon sehr oft verwendet. Stellen Sie sich unter Rauschen vor. Ja, einen regellosen Signalverlauf, der sich meinem Nutzsignal überlagern kann. Ja, das heißt, wir haben ein sehr determiniertes Signal, unser Nutzsignal, und etwas, was für einen bestimmten Zeitpunkt nicht genau vorhersagbar ist, sondern nur mit statistischen Möglichkeiten. Das heißt, wir setzen stationäre Verhältnisse voraus, das heißt, wir können einen Erwartungswert definieren oder berechnen und wir können eine Standardabweichung, eine Breite berechnen. Damit haben wir aber eigentlich schon implizit das Rauschen angenommen, nämlich gaussförmige Verteilung, Amplitudenverteilung. Ja? So, die gaussförmige Amplitudenverteilung ist eine Beschreibungsmöglichkeit, also die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ganz allgemein ist eine Beschreibungsmöglichkeit für Zufälligkeit. Welche anderen Möglichkeiten gibt es noch? Ja, haben Sie aufgepasst? Was? Und? Was noch? Was kann man noch machen? Also, wenn irgendwas so regellos ist und so, man kann Amplitudenverteilungen zeichnen. Was kann man noch? Wie kann man es noch irgendwie beschreiben? Durch das leistungsdichte Spektrum. Ja, das leistungsdichte Spektrum. Warum nicht durch das amplitudendichte Spektrum? Wenn man es immer so macht mit leistungsdichtes Spektrum. Ne? Also es gibt einen kleinen Grund dafür, warum man es über das leistungsdichte Spektrum macht.
Warum nicht über das gesamte Blumenlichte Spektrum? Was brauchen Sie zur Berechnung? Eigentlich muss man ein Amplitudendichtes Spektrum, das ist eigentlich ein falscher Ausdruck schon. Ne? Man muss einfach sagen, das Spektrum, weil das besteht aus Amplitudendichtes Spektrum und aus Phasenspektrum. Amplitudenspektrum und Phasenspektrum. Und das Phasenspektrum kann ich leider nicht angeben hier. Ja? Wäre ein zufälliges Signal. Ja? Für ein determiniertes Signal kann ich aufgrund also Zeitdelay und so weiter hin, zurückrechnen, vorrechnen, kann ich das eindeutig definieren. Bei einem zufälligen Prozess geht das leider nicht. Aber sehr wohl geht das quadrierte Amplitudenspektrum, nämlich das leistungsdichte Spektrum. Also auf einer Leistungsbasis können wir sehr viel, vor allem wenn sich etwas überlagert, additiv überlagert, können wir das auch wirklich durch Addition symbolisieren. Ja, das heißt, Leistungen kann man addieren, sehr gut zu einer Gesamtleistung. Das spiegelt die Physik relativ gut wider. Das heißt, das leistungsdichte Spektrum. So, das leistungsdichte Spektrum, wie schaut das jetzt da aus für ein weißes gaussches Rauschen? Das ist eine Konstante. Ja? Das heißt, das leistungsdichte Spektrum ist eine Konstante. Das ist, also weißes Rauschen und so, oder gaussches Rauschen dann in weiterer Folge, ist unsere Parade-Störungsform immer gewesen. Ja? Und wir werden in diesem Kapitel ein bisschen mehr darüber kennenlernen und wissen, warum es uns so wichtig ist, weil es ja natürlich in vielen Bereichen vorkommt und ein sehr gutes Modell ist, um unseren Störeinfluss charakterisieren zu können. Das heißt, wir wollen im Endeffekt ja die Leistungsfähigkeit des Kommunikationssystems bestimmen. Und die Leistungsfähigkeit des Kommunikationssystems hängt von der Störung ab. Das heißt, die Störung mindert die nominelle Leistungsfähigkeit dieses Systems. Ja. Und dass wir uns mit weißen Rauschen beschäftigen, ist dann offensichtlich, wenn man schaut, in welchem Frequenzbereich weißes Rauschen auch wirklich modellhaft in Erscheinung tritt. Ja. So, das heißt das weiße Rauschen. Jetzt kann man immer wieder die gleichen Gedanken und Ideen, die wir auch früher schon gehabt haben, ich muss jetzt eine Rauschleistung bestimmen. Ich will immer das Verhältnis Signal zu Störleistung haben. Ja, und da ist vielleicht günstig, wenn ich mal die nächste Folie schalte. Das war ein bisschen systematischer. Gut, ich werde das systematisch machen, dann machen wir zu meinem Gedankengang zurückkommen, wenn die Folie nämlich dann hier in Erscheinung tritt. Das heißt, wir haben halt physikalische Aspekte des Rauschens behandelt. Also thermisches Rauschen. Es gibt aber auch noch andere Formen des Rauschens, die für uns keine große Bedeutung haben und nur der Vollständigkeit halber auch hier erwähnt werden. Das ist Schrotrauschen und Blinkerrauschen. So, eine Größe, also es gibt in jedem Kapitel immer irgendwelche Größen, die Parameter markieren. Und einer der wesentlichsten Größen für dieses Kapitel ist hier die Rauschtemperatur. Ja, die Rauschtemperatur als Größe, die uns sagt, wie stark ist die Störung nochmal. Das heißt, qualitative Aussage, aber nicht das Quantitative. Was ist ein neues Vektor, ein neues Bieger? Die haben keinen großen Unterschied im Wesentlichen zueinander. Und dann kommen wir im Wesentlichen zum Link-Budget. Ja, Link-Budget für Kabelverbindungen und für Funkverbindungen. Das sind zwei wesentliche, unterschiedliche Systeme, die Information einmal halt sozusagen über das physikalische Medium Kabel übertragen und einmal über Luft. Ja, und da gibt es Antennen dazwischen, die verhalten sich anders, da kommen andere Störquellen dazu. Ja, daher auch sind zwei unterschiedliche Systemansätze. Das heißt, wenn Sie so wollen, zwei Rechenvorgänge, die sich dadurch unterscheiden, weil unterschiedliche Komponenten im Übertragungsweg liegen, die das andere System nicht zum Beispiel beinhaltet. Dann, was sind Antennen? Es kommt auch auf Funkverbindungen, also es gibt keine große Antennenvorlesung hier. Die Antennen lernen Sie dann noch am Telekom-Zweig beim Professor Scholz. Da gibt es ganz lustige Übungen dafür. Die dürfen sogar manchmal dann doch da oben, wenn die Sonne schön ist, wunderbar da oben, ein bisschen die Aussicht genießen. Also Antennenübungen sind immer lustig und nicht allzu schwierig. Ja. Es gibt dann viele Formeln dafür, die im Endeffekt übrig bleiben, die man braucht. Ja. Und das sind eben so geheimnisvolle Dinge, ne? Da passiert irgendwas und so komische Gefilde und so und dann kommt irgendwas raus und so, das ist so klein und braucht man dann Verstärker dazu und andere Dinge. Also Antennen sind ganz was Lustiges. gibt die isotrope Antenne, das ist der erste Schritt immer, hier in der Erklärung, und dann die anisotrope Antenne, die hier bestimmte Vorzugsrichtungen besitzt. Dann, wichtig, wir berechnen die empfangene Trägerleistung. Ganz spannend ist das natürlich für die Funksysteme. Für Kabelsysteme ist es weniger spannend. Wir haben da im Wesentlichen Freiraum ausbreitern. Das ist ein sehr idealisierter Fall. In vielen Fällen trifft das auch zu. Und in manchen Fällen haben wir dann einen anderen Ausbreitungsmechanismus, nämlich Ausbreitung der ebenen Erde. Ja, das sind zwei Modelle, wo das Wesen aufgezeigt wird im Unterschied der empfangenen Sendeleistung. Ja? Es kommt zu unterschiedlichen Effekten. Der Unterschied liegt darin, ich habe hier bei Freiraumausbreitern wesentlich einen direkten Strahl, wenn Sie so wollen, und ich habe bei Ausbreitung über ebene Erde durch das Modell der Erde sozusagen eine Möglichkeit einer Reflexion. Das heißt, im einfachsten Fall werden wir hier das Zwei-Pfade-Modell verwenden. Das heißt, wir haben einmal einen direkten Weg und wir haben einmal einen indirekten Weg, der natürlich verzögert eintrifft an der Antenne aufgrund der längeren Laufzeit hier. Wobei sich diese Laufzeitlängen ja alle sehr kurz sind, breitet sich alles mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und deswegen kommt es auch zu unterschiedlichen Effekten, Überlagerungen und so weiter. Ja, das heißt, es sind auch zwei sehr idealisierte Dinge, es gibt noch viel bessere Modelle hier und wir werden dann auf ein drittes Modell eigentlich noch zu sprechen kommen, dann im letzten Kapitel, im Mobilfunk. Ja, dort ist dann ganz schlimm, da gibt es Gebäude und so weiter und unebenes Terrain und dort gibt es dann andere Ausbreitungsmodelle und gibt es verschiedenste Formen dafür. Die einen sind relativ gut handhabbar und die anderen kann man durch so Strahlverfolgungsmodelle, also Computersimulationen machen, die relativ rechenintensiv sind. Ja. So, die Antennentemperatur, die charakterisiert uns die eingefangene Störung, die natürlich aufgrund der Antenne, wenn Sie sich eine Parabolantenne vorstellen, bestimmte Blickrichtung hat und daher sehr unselektiv alles, was in dieser Blickrichtung liegt, natürlich empfängt. Und das ist natürlich nicht immer nur das gewünschte Signal. Dann setzen wir die beiden Dinge zusammen, das heißt das Carrier-to-Noise-Ratio am Empfängereingang oder am Detektoreingang, das heißt ein Carrier, das ist das, was in der Trägerleistung im Nullsignal drinnen steckt, und Noise ist das, was wir hier sozusagen durch unsere Modelle ausrechnen, was Störleistung ist. Ja, also Nullsleistung zu Störleistung, den brauchen wir, oder diesen Faktor brauchen wir, um in unsere bewährten Formeln für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit oder Symbolfehlerwahrscheinlichkeit einsetzen zu können. Ja? Bis jetzt haben wir da immer die Werte fix angenommen, wir haben ein SNR vorgegeben, wir haben ein Carrier-to-Noise-Ratio, aber ist das notwendig war, bei Trägermodulation vorgegeben, und jetzt werden wir schauen, wie wir ungefähr größenordnungsmäßig und physikalisch zu diesen Parameter kommen, also SNR und CNR. Ja? Das heißt, haben wir bis jetzt immer gedacht, das ist so, und gemessen, gegeben, irgendwie hat uns das gesagt und mitgeteilt und dann mal gerechnet. Und jetzt werden wir schauen, wie man dieses auch wirklich ausrechnen kann, zumindest einmal ganz grob. Dann, Mehrwegeschwung, ebenso typischerweise, wie es dann im Mobilfunk vorkommt, aber auch hier, wenn man hier Ausbreitung über ebene Erde nimmt, einen direkten oder einen indirekten Pfad, ist auch eine Mehrwegeausbreitung, die einfachste Form hier mit zwei Strahlen, das heißt, zu welchen Effekten es hier kommt und wie man die Effekte dann mildern kann oder vielleicht sogar rückgängig machen kann. Und das sind dann die sogenannten Diversitätsverfahren. Ja, die Diversitätsverfahren sind die, die schauen, das sind die Entscheidungsvariable, statistisch unabhängige Anteile, und zwar Signalanteile hineinkommen, Nutz-Signalanteile hineinkommen. Ja. Was ist das Ziel unserer ganzen Kommunikation? Wir haben Information, die irgendwie analog vorliegt, die dann an der Gegenstelle, da wird immer wieder dasselbe Modell, Telefonleitung, Sprache, Eingabe, Sprache, Ausgabe, und dazwischen wird das umgesetzt, im Wesentlichen auf ein digitales, für eine digitale Form. Ja? Allgemeine Möglichkeit, eine Zwischenstufe, elektrische Information auf elektrische Signale abzubilden. Und dann kommen wir, enden wir immer dort, beim Detektor. Ja, das heißt, wir haben eine 1 und eine 0, wir müssen uns entscheiden und wir brauchen das SNR am Entscheider-Eingang. Ja? Dafür haben wir Centerpoint-Detection kennengelernt, dafür haben wir mit Filter-Detektion kennengelernt. Und das SNR ist uns halt deswegen so wichtig und ein Maximum davon, weil dann die Entscheidung einfach leer sitzen wird. Und das, was hier steht, hier, ich habe eine Entscheidungsvariable. Die Entscheidungsvariable ist das, der Ausgang des Matchfilters zum Zeitpunkt, wo das Symbol abgelaufen ist, für ein bestimmtes Symbol. Der nimmt den Wert und der Wert wird dem Entscheider zugeführt und der entscheidet sich halt dann. Liegt er eindeutig oder weit weg von der Entscheidungsgrenze, dann ist er eine relativ sichere Entscheidung. Liegt dieser Wert sehr knapp bei der Entscheidungsgrenze, dann kann es relativ schnell auch zu einem Fehler mal kommen. Ja, wenn die Störung dann entsprechend zunimmt oder eine ungünstige Zusammensetzung hat. Und bei den Diversitätsverfahren versucht man hier diese Entscheidungsvariable, diese einzige Entscheidungsvariable aufzusplitten in Teile. Ja, man addiert dann Entscheidungsvariablen vor dem Entscheider zusammen, aber das hat nur dann einen Sinn, wenn die Anteile alle statistisch unabhängig sind. Das heißt, die Diversitätsverfahren sind dahingehend ausgerichtet, statistisch unabhängige Anteile in die Entscheidungsvariable zu bringen. Ja, weil dann kann ich den Abstand zur Entscheidungsgrenze vergrößern. Ja. Wie man das macht, sehen wir dann bei den Diversitätsverfahren. Das ist gar nicht so schwierig, aber entscheidend ist hier mal, so wie immer, die Entscheidungsvariable so groß zu machen, damit hier der Wert von der Entscheidungsgrenze einen sehr großen Abstand hat, damit es eine verlässliche Entscheidung gibt. Ja. Geht immer so im Kreis. Ja. Das ist immer, die Entscheidung ist das Entscheidende. Ja. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann kann die richtig oder falsch sein. Richtig oder falsch kann man aber nur derjenige sagen, der weiß, was übertragen wurde. Ja. Ich habe natürlich noch eine andere Möglichkeit, eine falsche Entscheidung wieder rückgängig zu machen, bis zu einem gewissen Grad. Womit? Wie kann ich eine falsche Entscheidung rückgängig machen?
Kodierung,
ja, wunderbar. Ja, das heißt, ich muss Redundanz dazufügen, etwas investieren, Bandbreite oder irgendeine Ressource muss ich hier haben. Und dann kann ich, wenn die Entscheidung fehlgeschlagen hat, die noch einmal einen Versuch unternehmen, das rückgängig zu machen. Ja, es gibt immer diese zwei Ansätze. Vorher, bevor die Entscheidung getroffen wird, einen optimalen Wert zu haben, mit der Entscheidungsvariable, also das SNR zu maximieren. Wenn es zu mehr Wegeausbreitung kommt, dann stören sich sozusagen das eigene Signal selbst durch die verzögerten Pfade oder verzögerten Signalanteile, Bit-Beginn, so Symbolbeginn, die hier kommen. Und Diversität sagt, ich kann sie unterscheiden und kann sie unabhängig aufaddieren zu einem größeren Wert. Ja, das heißt, das ist alles, was vor der Entscheidung ich tun kann. Ja. Das ist Matchfilter, SNR maximieren, Diversität ist auch nichts anderes wie ein SNR maximieren. Und das sind die wesentlichsten Dinge, die wir hier besprechen. Echt viele andere Möglichkeiten haben wir nicht. So, und wenn das alles trotzdem noch natürlich zu einem Fehler führt, dann habe ich noch immer die Möglichkeit, im Nachhinein noch etwas zu machen, nämlich über Kodierung. Ja. So, und jetzt bemühen wir uns hier herauszufinden, wie das Carry-to-Noise-Ratio oder das Signal-to-Noise-Ratio vor der Entscheidung zustande kommt. Ja? Die Kodierung ist immer etwas Zusätzliches. Ja? Das heißt, das Entscheidende ist der Entscheidungsvorgang, die Detektion, wie immer ich das aufbereite, welchen Detektor ich verwende, ja? wie gut ich die Störung reduzieren kann, wie sich die Störung zusammensetzt. Und so. Ja? Wir setzen ja momentan nur voraus, dass wir eine rauschförmige Störung haben, also gausche Störung haben. Ob das der weiß ist oder nicht weiß ist, ist momentan einmal dahingestellt. Wenn wir mal einen schönen Fall, es ist weiß. Ja? Gausche Glockenkurve, Konstante in der spektralen Rauschleistungsdichte. So, wir werden dann zum Schluss noch ein kleines Dingchen dazufügen, optische Phase als Übertragungsmedium. Ja, nur so, um hier diese Darstellung abzurunden. Optische Systeme lernen Sie dann in den Netzwerkvorlesungen viel genauer kennen. Also, optische Systeme sind natürlich besonders tolle Systeme, hochwertige Systeme, sehr viel Information hier zu übertragen, die Bandbreite immens groß und so, also alles wunderschön. Sie brauchen lediglich eine Glasfaser dazu, ja, oder irgendein Medium, das hier das Licht entsprechend unterstützt. Ja, also es ist sowohl nicht drahtgebunden, aber es ist eine Verbindung, wo Sie irgendeine Verbindung halt brauchen, also nicht Funk. Es ist auch schwer, mobil hier mit einer Glasfaser zu operieren, aber bürokratische Dienste, also Backbones oder irgendwo, wo was fest eingemauert und zementiert ist, wo man graben kann dazwischen und irgendwas verlegen kann oder so, dort rentiert es sich natürlich. Ist natürlich auch kostenintensiver. Erinnern Sie an das 0. Kapitel oder 1. Kapitel, wo die Einleitung passiert ist, oder mit den ganzen Systemen, also Funk in Konkurrenz zur Optik, kommt auf die Anwendung drauf an. Ja, das heißt, Optik, die optische Übertragung schneidet natürlich gut ab, wenn Sie irgendwas verlegen können, wenn Kosten kaum eine Rolle spielen oder wenig Rolle spielen und in Relation zur Datenrate oder Informationsrate einen günstigen Wert liefern. Ja. Dann ist natürlich Optik nicht zu schlagen, optische Kommunikation. Wenn Sie mobil sein wollen, dann ist optisch schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, da ist wieder Funk da. Funk hat aber, wie wir genau in diesem Kapitel nämlich sehen werden, eine äußerst schlechte Link-Budget-Struktur. Ja, das heißt, vieles, was hier durch Antennen abgestrahlt wird, geht ins Nirvana. Ja, das heißt, kommt nicht dort an, wo es hinkommen soll. Viele andere werden zwangsbeglückt, die das nicht unbedingt wollen. Das heißt, bei denen ist es dann natürlich schwerer. Aber das ist der Preis, sozusagen, den wir bezahlen müssen für die Mobilität oder für die Annehmlichkeiten, die uns die Funkübertragung bietet. Ja. Wir werden dann sehen, dass das wirklich ein äußerst großes Defizit im Link-Budget liefert, wenn wir Antennen verwenden. Ja. Im Vergleich zu Kabel zum Beispiel. Ja, also da können wir sehr ökonomisch mit unseren Energien und Ressourcen umgehen. So, die Lernziele sind, ja, unter anderem wahrscheinlich, mal was ist Rauschen, was ist ein Link-Budget. Dann Antennengewinn, Strahlungsintensität, wirksame Antennenfläche, empfangene Trägerleistung und so weiter. Was sind das für Begriffe, wie kommt man zu denen? Einfache Link-Budget-Berechnungen für Kabelsysteme, für Funksysteme. Was die alle diese komischen Abkürzungen hier bedeuten, ja, das ist EIRPs hat zu tun mit der Strahlungscharakteristik einer Isotopenantenne, also einer punktförmigen Strahler. Ja. FSPL heißt Free Space Path Loss, das heißt, das ist das, was hier an Verlusten auftritt aufgrund der Entfernung, wenn ich keine Reflexionen habe und geradlinige Ausbreitung habe. Ja. Das ist der Wert, wo wir das erste Mal sehen werden, dass hier sehr große Verluste auftreten. Also dass hier sehr viel daneben geht. Gerade wenn ich radial idealerweise in alle Raumrichtungen gleich mit gleicher Intensität abstrahle und eine punktförmige Antenne sozusagen an einer anderen Stelle hier nehme oder eine bescheidene, unter Anführungszeichen sehr bescheidene Antennenfläche habe hier, dass hier natürlich die Energiebilanz äußerst schlecht ausgeht. Bei Plain Earth Path Loss kommt noch dazu, dass Störungen aufgrund der Inversion der Phase aufgrund des zweiten Mehrwegs zustande kommen. Ja, das heißt, die Trägerphase kann unglücklicherweise, hängt vom Delay ab natürlich, also die Drehung eines rotierenden Zeigers kann ich natürlich hier auch mit einem Delay repräsentieren und wenn ich genau 180 Grad erreiche und üblicherweise der direkte Pfad und der indirekte Pfad wegmäßig keinen großen Unterschied haben, dann sind diese Zeiger, die sich geometrisch addieren, relativ gleich groß und damit werden sie relativ gut den Wert 0 annehmen, ja, oder einen sehr, sehr kleinen Wert annehmen. Ja, das heißt, es ist ein anderer Störmechanismus, der mit Rauschen nichts zu tun hat, der aber natürlich sehr essentiell zu Buche schlägt. Wenn ich kein Signal habe, dann kann ich kaum was detektieren und das ist das SNR natürlich sehr, sehr schlecht. Ja, das sind diese Modelle hier und natürlich die optischen Übertragungssysteme. So, wir sind in unserem generischen Modell da ganz hinten am Ende. Wir haben hier mal den Kanal. Der Kanal ist das, was sozusagen versinnbildlich das Übertragungsmedium, die Störeinflüsse, also Medium und Störungen. So, Antenne, Kabel, wobei hier eher vielleicht Antenne adäquater ist, Kabel wäre dann vielleicht dieses da, oder das Gesamte da wäre dann das Kabel, wenn man das so zusammenfassen würde. Das heißt, der gesamte Kanal ist das Kabel. Und wir haben hier praktisch wieder eine Empfangsantenne. Das heißt, bei Funkübertragung gliedert sich halt das auf hier in verschiedene Bereiche, das wir dann später machen wollen. Ich habe es hier nicht in diesem Diagramm getan, weil ich erstens keinen Platz habe Und zweitens, ich das nur in diesem Kapitel brauche, wenn mir sonst in dem Übersichtsdiagramm den Platz wegnehmen würde. So, jetzt bin ich bei der Folie, die ich zuvor angesprochen habe, nämlich worauf kommt es an? Die Leistungsfähigkeit des Kommunikationssystems wird bestimmt für unser Verhalten hier mal prinzipiell mit der Bitfehlerwahrscheinlichkeit oder mit der Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Ja? Und wir haben die Formel ja bereits kennengelernt für sämtliche Modulationsformate und so weiter. Das heißt, der wichtige Wert, der hier drinnen steckt, ist hier das SNR. Bis jetzt war das SNR gegeben, einen bestimmten Wert besessen und damit haben wir diese Formel verwenden können. Jetzt machen wir uns mehr Gedanken, wie es zur Berechnung dieses SNRs kommt. Wie schaut es mit Signalanteil aus? Wie schaut es mit Störanteil aus für drahtgebundene oder Kabelübertragung, für Funkübertragung? Da gibt es großen Unterschiede drinnen. Ja, das heißt, wir haben hier, die sind ja beispielhaft hier für unipolar modulierende Firma hergeschrieben. Wir können jede andere hier hernehmen. Das, was da drinnen steckt, hier ist das SNR oder dann entsprechend bei Trägermodulation des Carrier-to-Noise-Ratio. Und um das geht es jetzt hier zu berechnen. Einerseits isoliert betrachtet das N, das heißt die Störleistung, die da drinnen steckt, auf verschiedenste Formen hier, aufgrund der Störung, die wird entsprechend repräsentiert, die Störleistung auszurechnen und natürlich auch dann die Signalleistung auszurechnen. Ja? Wenn ich das habe, dann kann ich in diese Formel einsetzen. Und um das geht es jetzt in diesem Kapitel. Ja? Das heißt die mittlere Signalleistung. Und hier auch immer als mittlere Rauschleistung bestimmt. Ja, das heißt, wir werden uns hier damit beschäftigen mit Rauschleistung und Signalleistung. Hier damit wir diese Formel verwenden können. Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit oder Symbolfehlerwahrscheinlichkeit ist nicht die einzige Größe, die uns wirklich interessiert. Es ist aber eine sehr wichtige Größe, ja, um Systeme vergleichen zu können, um die Güte hier eines Kommunikationssystems angeben zu können. Andere Größen wären hier zum Beispiel, wie schaut es mit der Synchronisation aus? Ja, alle diese Formel setzt immer irgendetwas voraus. Was haben wir vorausgesetzt, um diese Formel anwenden zu können? Einen Teil habe ich schon angedeutet. Wann darf ich die Formel verwenden?
Für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit.
Bitfehlerwahrscheinlichkeit, ja, oder von mir aus auch Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Das ist also ein digitales Kommunikationssystem. Wann noch? Welche Voraussetzungen müssen noch erfüllt sein, damit diese Formel?
Faire Quelle,
ja. Was heißt faire
Quelle? Symmetrischer Kanal, der nicht eine praktische Symbol diskriminiert.
Genau, ja. Ja, also alles soll fair sein, alles soll gleich sein. Prinzip ist ja die Natur eines der Paradebeispiele. Das Gleichheitsprinzip ist sehr, sehr präsent in den Energiebetrachtungen, die wir hier also auf unserer Erde haben. Ne? Wir setzen faire Quelle voraus, ja, das gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit für die beiden Symbole, oder wenn es mehr sind für alle Symbole, gleiche Auftrittswahrscheinlichkeit. Was setzen wir noch voraus?
Intersymbols.
Ja, Intersymbolinterferenz darf keine auftreten, das heißt, das haben wir im Griff. Durch unsere Nyquist-Filter.
AVGN.
AVGN, ja, das heißt, das muss eine gauschförmige Störung sein. Oder äquivalent halt dann umgerechnet. Wichtig, ganz wichtig, ja. Was noch? Was ich zuvor schon angedeutet habe. Synchroner Zustand. Ja, das heißt, der Bitakt muss perfekt sein, es muss der Träger, die Phase und Frequenz perfekt sein, muss alles perfekt runtergemischt sein, falls eine Trägermodulation ist, da darf sich nichts ändern, es gibt keinen Jitter drauf und so weiter. Ja, das heißt alles, wenn das nicht erfüllt ist, dann kann ich natürlich diese guten Bitfehlerwahrscheinlichkeitswerte nicht erreichen. Das heißt, das, was wir hier ausrechnen, ist immer irgendetwas Optimales. Ja, das heißt, das ist der bestmögliche Wert, ja, wo es kleinere oder größere Abstriche gibt. Ja. In der Regel, wenn das Carrier-to-Noise-Ratio, das Signal-zu-Rausch-Verhältnis sehr, sehr hoch ist, dann spielen eher diese anderen Effekte mit Jitter, mit Synchronisation, bei geringfügigen Abweichungen kaum eine Rolle. und es sehr schlecht ist, dann spielt alles schon eine Rolle. Ja, das heißt, bei schlechten SNR funktionieren die ganzen Synchronisationskreise nicht gut und so, das hat auch große Probleme und so weiter. Ja. Das heißt, bei guten SNR geht es relativ gut, bei schlechten SNR werden die Werte ziemlich abweichen von dem, was wir hier ausrechnen. So, das heißt, wir spezialisieren uns jetzt einmal nur auf die Rauschleistung. Ja, das heißt, die Signalleistung schauen wir uns später an, ja, die wir in diesem Verhältnis brauchen. Kurze Pause. Geschlaucht, nicht geschlaucht. Pause? Okay, gut. Ja. Wochenpause, ja? Dann machen wir hier noch mal ab, dann kommt Ruhe.